Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Visit Wales. Ein Premierminister, der seine Bücher mit einer Schubkarre transportierte und in seiner Freizeit gern Bäume fällte. Ein Hoteldorf, in dem die Beatles die Nacht zum Tag machten und ein Berg, an dem Edmund Hillary für seine Everest-Expedition trainierte. All das und noch viel mehr erwartet euch heute. Willkommen bei Reisen beginnt im Kopf. Das ist der Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Heute geht es nach Wales, das ich sehr mag. Mein Name ist Tinka Dippel. Ich bin die Chefredakteurin von Merian und neben mir sitzt meine Podcast-Kollegin und Wales-Wiederholungstäterin Silvia Tiburski. Hallo Silvia.
Hallo.
Das ist unsere zweite Wales-Folge. Letztes Jahr war Silvia in Südwales unterwegs, auf dem Pembrokeshire Küstenwanderweg und in der Hauptstadt Cardiff. Hört da gerne mal rein. Dann habt ihr schon mal so eine gute Einführung, da erzählen wir noch ein bisschen allgemein mehr zu Wales. Und weil es so schön war, kommt jetzt der Norden dran. Und der ist landschaftlich nochmal ganz anders. Im Norden steht der Berg, Mount Snowdon. Das ist der höchste Berg von Wales. Mhm. Da gibt's grandiose Nationalparks, die Halbinsel Anglesey, Wasserfälle, grüne Täler, Schlösser. Um all das geht's heute. Aber wir fangen nochmal ganz praktisch, vielleicht kurz mit der Verortung an. Also Wales liegt westlich von England und zieht sich da so an der Küste lang. Und wirkt klein, ist aber gar nicht so klein. Vor allem, wenn man auf den Straßen dort, dazu kommen wir, glaube ich, noch nicht immer so schnell unterwegs ist. Und ja, fangen wir mit der Anreise an.
Ich bin dieses Mal nach Manchester geflogen, anders als beim letzten Mal. Da ging es direkt nach Cardiff. Man kann auch über Bristol anreisen. Das ist auch im Süden ganz nah. Aber wenn man in den Norden möchte, bietet es sich an, nach Manchester zu fliegen. Direkt von Hamburg geht es. Und dann nach einer weiteren halben Stunde bist du auch schon in Wales. Und ich schwöre, dass es wie beim letzten Mal auch jetzt wieder so war. Ich fahre über die Grenze von England nach Wales, also Grenze in Anführungszeichen, und die Sonne kommt raus.
Offenbar ist die Zuneigung dann nur gegenseitig.
Ja.
Und das, was du ja jetzt nochmal deutlich gemacht hast, ist ein ganz großer Vorteil dieses Landes. Man ist eigentlich nie besonders lang unterwegs. Wie gesagt, es sei denn, man fährt bewusst über diese ganz kleinen, kurvigen Straßen über Land mit Hecken und Weiden rechts und links. Und ich habe mal so ein bisschen auf der Karte geguckt, da wo wir jetzt gleich starten, das ist total nah eigentlich an Liverpool und dachte ich, hups, ist das nah. Da fährt man ja vielleicht nur so 5 oder 10 Minuten, aber wenn du es dann bei Maps eingibst, fährt man länger. Und dann kann es ja noch passieren, dass du vielleicht wie letztes Mal in einen Schafstau gerätst.
Ja, diesen Schafstau gab es diesmal nicht, aber es ist tatsächlich kein Tag vergangen, an dem ich keine Schafe gesehen habe.
Wunderbar.
Ich habe auch die walisische Wollindustrie nach Kräften unterstützt und ganz großartige Wolle gekauft, die ich schon verstrickt habe und eine herrliche Decke aus walisischer Wolle. Die Läden schreibe ich euch natürlich in die Shownotes. Guck mal, ich muss das jetzt mal auspacken. Ich habe das nämlich mitgebracht.
Es raschelt. Oh, eine farbenfrohe, wunderschöne, flauschige Decke mit allen Farben des Regenbogens. Die ist wirklich sehr schön. Die hast du aber bitte nicht selber gestrickt.
Nein, nein, nein. Die habe ich in einem Laden gekauft. Und dann habe ich hier noch Wolle.
Oh, wunderschön.
Weil ich ja das ist gerne toll. Stricke.
Ah, und so Handstulpen. Sehr schön. Die sind wunderhübsch. Wales ist ja nicht nur ein Schafland, es ist natürlich ein absolutes Schafland, sondern überhaupt so grundsätzlich sehr landwirtschaftlich geprägt. Und du warst bei der Familie eines ganz besonderen Landwirts, nämlich Charlie Gladstone. Der ist der Urenkel von Sir William Gladstone, der im 19. Jahrhundert mehrmals Premierminister von Großbritannien war und der unter anderem die allgemeine Schulpflicht eingeführt hat. Mhm. Dieser Charlie Gladstone ist zwar ein Baron, wie sein Ur-Ur-Ur-Großvater, aber wohl ein sehr nahbarer. Und er vermietet auf seinem ziemlich weitläufigen Grundstück Harwarden Estate, gar nicht weit von seinem eigenen Haus, Ferienwohnungen. Wobei jetzt, Haus ist natürlich komplett untertrieben. Es handelt sich um ein sehr stattliches Herrenhaus. Das ist so Downton Abbey-mäßig. Also fast schon ein Minischloss. Du hast dich auf Harwarden Estate umschauen können. Erzähl doch mal. Sieht toll aus.
Ja, wir gehen am besten mal, bevor wir zum Herrenhaus gehen, in so einen kleinen Farmshop mit Kaffee am Fuße sozusagen dieses Grundstücks. Der gehört dazu. Das habe ich nach meiner Landung in Manchester gemacht, weil ich ja immer erstmal was essen muss. Und das kann man da sehr gut. Das ist ein ganz netter Ort. Kann man so ein bisschen Koffein tanken und irgendwie ein Süppchen essen oder auch extrem leckeren Kuchen. Und wenn wir dann wieder wach geworden sind nach unserem Kaffee, dann gehen wir rauf, so einen kleinen Sandweg, durch ein breites Holzgatter und rauf zum Herrenhaus.
Da kann man dann einfach so rumlaufen. Also ich meine, die Gladstones, die wohnen dort ja wohl auch noch und wollen vielleicht nicht, dass ihnen alle ins Wohnzimmer, Schlafzimmer gucken.
Genau, ja klar, das stimmt. Aber die wohnen da und wer in einer dieser Ferienwohnungen auf dem Grundstück wohnt, der ja lebt tatsächlich so Tür an Tür mit dieser Gladstone-Familie. Und die verlassen sich halt drauf, dass die Gäste diese Privatsphäre respektieren und teilen dafür dann eben den Rest ihres wirklich schönen angelegten Grundstücks. Und auch wenn du außerhalb dieses Anwesens unten neben dem Farmshop auf dem Zeltplatz campst, das kann man nämlich auch, oder wenn du nur auf der Durchreise bist, dreimal im Jahr zwischen Mai und September gibt es so Führungen. Also zwar nicht in dem Herrenhaus, aber eben auf dem Grundstück. Und das ist total interessant. Also wir gehen jetzt erstmal durch dieses Holztor. Dann kommst du erstmal an so einer Wiese mit Sonnenblumen und Kürbissen vorbei. Also Landwirtschaft wird hier tatsächlich noch betrieben. Und dann taucht dann jenseits von einer riesigen Rasenfläche ein efeubewachsenes Herrenhaus auf. Also so aus Sandstein, gebaut im 18. Jahrhundert, wie du sagst. Also wirklich Downton Abbey-mäßig. Und auf so einem kleinen Hügel gleich daneben steht dann noch eine mittelalterliche Festung aus dem 13. Jahrhundert. Da kann man rauf und von oben hat man einen ganz tollen Blick. Uns hat da der Manager des Anwesens, Karl, rumgeführt. Und der hat mir erzählt, dass im Sommer allein 3 Tage die Woche nur mit Rasenmähen beschäftigt ist. Also jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie groß es da ist. Naja, und dann gibt es noch einen sehr romantischen Waldsee, wo man auch schwimmen kann, einen Obstgarten. Und rundherum auf diesem großen Grundstück wachsen dann sehr dicke, hunderte Jahre alte Bäume. Da sind zum Glück noch ein paar übrig, denn William Gladstone, also der frühere Premierminister, der soll zur Entspannung gerne Bäume gefällt haben. Das hat mir Caroline Gladstone, die Frau von Charlie, erzählt. Und die hat mir auch Williams früheres Arbeitszimmer gezeigt. Da stehen am Kamin noch so an die 10 doch recht eindrucksvolle Äxte. Das ist lustigerweise inzwischen so eine Art Hobby der Familie. Charlie Gladstone hat auch so eine Axtsammlung.
Okay, ein schräges Hobby. Aber ich habe noch mal eine Frage zu diesen Ferienapartments. Die habe ich mir mal im Internet angeguckt und du einige live. Die sehen wirklich sehr stylisch aus. Und die schönste und teuerste Variante ist das sogenannte West End. So eine kleinere Version des Herrenhauses quasi, in dem die Gladstones selbst wohnen. Eine sehr geschmackvolle Mischung aus so dem dunklen, antiken Holzmöbeln und knallbunte Kissen. Moderne Kunst hängt neben Altar. Es gibt große Kamine, dicke Teppiche, eine Badewanne mit Löwenfüßen. Und dann im Wohnzimmer steht eine riesige Vogelvoliere, in der statt Vögeln jetzt so Blumenarrangements. Und dann gibt es noch eine Sauna, die man buchen kann, eine Terrasse unter Bäumen mit einer holzbefeuerten Badewanne und eine Feuerstelle, also alles sehr naturnah. Es gibt sogar einen Schäferwagen, da haben dann nur 2 Leute Platz. Klingt super.
Ja, und ich habe noch einen Übernachtungstipp. Du kannst auch in der Bibliothek von William Gladstone übernachten. Die hat er nämlich gegründet, Ende des 19. Jahrhunderts, in dem Ort. Und dorthin um die 32.000 Bücher, die er gestiftet hat, gebracht, angeblich er selbst mit einer Schubkarre. Und inzwischen hat die Bibliothek natürlich viel mehr Bücher, 250.000 sind es. Und für Bücherfreunde ist es wirklich ein Traum. Das sind sehr wertvolle Originale, teils aus dem 15. Jahrhundert noch.
Und bei denen kann man also übernachten. Mann oder auch Silvia. Ich bin mir sicher, die Gelegenheit hast du dir nicht entgehen lassen.
Natürlich nicht. Aber man schläft natürlich nicht neben den Büchern, sondern über
Schade.
Dem.
Ja, das auf den Büchern.
Also es ist jetzt nicht so wie so eine Übernachtungsparty, sondern man hat ein Erdgeschoss, da ist der Lesesaal und ein Restaurant und ein Stockwerk drüber. Da sind eben ein paar Büros und auch Zimmer. Und meins ging so ein bisschen nach hinten raus. Das war echt sehr stimmungsvoll. Da war nämlich ein Friedhof direkt unter meinem Fenster. Und nicht weit von diesem Friedhof und der Bibliothek liegt ein Ort, der dir sehr gefallen würde, nämlich ein Pub, der heißt The Glynn's Arms.
Pubs, also wirklich, eigentlich immer sind Pubs gute Orte.
Tatsächlich, ja, finde ich auch. Also es hat einfach diese Gemütlichkeit und du kommst rein und dann sitzen da schon Leute an der Theke. Und als ich da war, hatten die auch alle ihre Hunde dabei. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Wales ist ein sehr hundefreundlicher Ort und die waren auch irgendwie alle sehr gut erzogen. Also für Hundebesitzer vielleicht auch nochmal gut zu wissen. Und hinter dieser Theke liegt dann ein Kaminzimmer. Da lodert ein Feuer und es gibt gemütliche Ohrensessel und sehr warme Decken, so wie die, die ich jetzt eben gezeigt habe. Die sind allerdings designt von Caroline Gladstone. Die ist nämlich Textildesignerin.
Merke ich mir auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auch einfach mit dir im Pub sitzen bleiben, eine Pint bestellen und über das Leben sinnieren, so wie man das macht in einem Pub. Aber das ersparen wir unseren Hörern. Lass uns mal weiter an die von hier echt nicht so weite Küste. Gute Dreiviertelstunde Fahrt und wir sind in einem richtig klassischen britischen Seebad. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Clandudno?
Ja, nicht so schlecht.
Also ich sage das bewusst, weil Walisisch sprechen hier eigentlich auch noch viele der Waliser ihr Walisisch.
Ja, das ist wirklich so. Vor allem hier im Norden. Das hat mich auch überrascht, dass für die meisten oder sehr, sehr viele hier die Muttersprache nicht Englisch ist, sondern Walisisch. Also es ist ja ursprünglich eine keltische Sprache. Mhm. Und natürlich sprechen da trotzdem alle Englisch. Aber wenn du in so einen Pub gehst, da kriegst du nicht unbedingt mit, worüber die Leute sprechen, was ein bisschen schade ist. Das kann dir auch passieren, dass eine Kellnerin dich auf Walisisch fragt, was du bestellen möchtest und du dann so ein bisschen komisch guckst. Ja, das ist wirklich so.
Ja, aber viele der Orte sind ja schon sehr durch die Engländer geprägt. Also so die Seebäder, in denen du zum Beispiel warst, wie dieses Clandudno oder nebenan Conwy. Da waren im 19. Jahrhundert viele wohlhabende Großstädte aus London und Manchester, die haben sich da erholt. Wie sieht's denn jetzt da aus? Ist es so klassisch? Also das ist ja wirklich diese britischen Seebäder, man sieht sie vor sich, ne? So ein Pier, also da ist der Strand und dann ist da der Pier und dann ist da ein Riesenrad.
Natürlich, ja, das ist auch hier so. Ja. Ins Meer ragt da so ein ganz breiter, sehr langer Holzsteg mit vielen Buden, Fish and Chips und Souvenirlädchen und eben natürlich besagtem Riesenrad. Und aus den Lautsprechern kommt dann so ein 90er-Jahre-Britpop. Also ich glaube, es ist ein guter Ort für Teenager und Familien. Und an Land steht dann noch so ein etwas in die Jahre gekommenes Grand Hotel. Das fand ich jetzt ein bisschen heruntergekommen von außen. Aber es gibt sehr, sehr viele und auch sehr schöne Unterkünfte dort in Clandudno. Die reihen sich schon so beim Reinfahren in die Stadt an diese, ich sag mal, Corniche, also so eine halbmondförmige Bucht mit Straße, die führt dann zum Pier. Und diese Häuser sind alle so pastell. Farben getüncht, also selbst wenn es so irgendwie so ein grauer Tag ist, wirkt das alles sehr freundlich und da wachsen Palmen vor der Tür und dann hast du eine sehr breite Promenade. Und in Clandudno gibt es an sehr vielen Stellen, das ist sehr auffällig, so große Holzfiguren aus der Geschichte Alice im Wunderland.
Davon habe ich tatsächlich gelesen. Ne? Das finde ich immer total schön zu entdecken, so einen Bezug zu einer Geschichte, die eigentlich jeder kennt. Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland, der soll hier in Clandudno einem Mädchen begegnet sein, also quasi der tatsächlichen Alice. Mhm. Und die soll ihn zu dieser Geschichte inspiriert haben. Und es gibt noch eine Geschichte, die in Clandudno spielt, eine wahre Geschichte. Und die geht so, also nicht weit von diesem Pier geht eine schmale Straße einen Berg rauf und der wie so eine Landzunge ins Meer ragt, The Great Orm. Und da laufen nicht nur Schafe rum, sondern auch Ziegen. Und zwar Kaschmirziegen. Und deren Vorfahren stammen aus Persien. Ein Schah hat einmal so ein Kaschmirziegenpaar der Königin Victoria als Geschenk mitgebracht. Und diese Kaschmirziegen wurden irgendwann hierher gebracht. Und die scheinen sich da sehr wohlgefühlt zu haben. Mhm. Also die Nachkommen, die laufen jetzt frei auf diesem Great Orm herum. Und sie haben sich über die Jahre wohl auch ganz gut vermehrt. Inzwischen bekommen sie sogar Verhütungsmittel verabreicht. Finde ich super. Hast du diese legendären Ziegen gesehen?
Ich habe sie gesehen. Es sind natürlich weniger als Schafe, aber ja, die hielten sich ganz oben auf dem Berg auf. Ich bin da nicht raufgeklettert, weil das zum Teil sehr steil und jenseits des Wanderwegs war. Außerdem haben die auch echt große Hörner, also.
Also Schafe und Ziegen, jetzt gefällt mir immer besser. Jetzt waren wir in einem Herrenhaus und diesem viktorianischen Seebad, aber Wales ist ja vor allem bekannt für Natur. Also klar gibt es auch tolle Städte, aber ich glaube, wer nach Wales fährt, der möchte einfach auch dieses Naturerlebnis haben. Also wo fahren wir hin als nächstes?
Ich würde sagen, wir bleiben am Meer und fahren nach Anglesey. Das ist eine Insel, die ist durch eine Meerenge vom restlichen Wales abgetrennt und liegt gar nicht weit von Irland entfernt. Da fährt auch eine Fähre hin. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal Anglesey gehört. Das liegt daran, dass dort der bekannteste aller walisischen Orte liegt. Mit diesem unfassbar langen Namen. Ich versuche gar nicht erst, ihn auszusprechen. Stattdessen habe ich einen echten Waliser gefragt, diesen Ortsnamen einmal bitte für uns auszusprechen. Und das hören wir jetzt einmal kurz.
Llanfair Pwllgwyngyll Gogerill Chwyndrobwyll Llandysiliog Gogogoch.
So, das bedeutet übersetzt irgendwie sowas wie die Kirche in einem Tal der weißen Haselbüsche in der Nähe des schnellen Strudels und der Kirche bei der Roten Höhle.
Das musst du erstmal in einem Namen unterbringen. Total gut. Also, wir fahren ja eigentlich nur hin, um auf jeden Fall dieses Ort zu fotografieren. Und lohnt sich's auch sonst noch, dahin zu fahren?
Nein.
Okay, das war deutlich.
Also Anglesey schon, aber dieser Ort, naja, da ist halt dieses Schild an dem Bahnhof. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man möchte. Wenn du einfach mal da gewesen sein willst für ein Foto, kannst du da anhalten. Es liegt ohnehin auf dem Weg zum South Stack Leuchtturm. Den wollte ich nämlich schon immer mal sehen. Man fährt über eine Brücke, über diese Meerenge und dann auf eine Autobahn und dann hinter dieser Brücke liegt Cronfair, whatever. Also der Ort mit dem langen Namen.
Und also du weißt ja, ich mag kitschige Souvenirs. Und also wenn die Leute an einen Ort fahren wegen seines Namens, dann muss es doch da einen Souvenirshop geben.
Selbstverständlich. Wahrscheinlich würde man eher Souvenirkaufhaus sagen.
Oh, und was gibt's da?
Alles. Wollpullis, Plüsch-Highland-Rinder, Kühlschrankmagneten, Wolldecken, Teekannen, Whisky, Untersetzer mit Schafen drauf, alles. Ich habe da Fudge gekauft, der ist leider schon aufgegessen.
Immer gut.
Genau, die Fudge sind diese Karamellwürfel. Mhm. Und dann fährst du noch ein Stück weiter. Wir verlassen also jetzt diesen Ort. Anglesey ist tatsächlich sehr groß, das hat mich auch überrascht. Da sind viele Unternehmen ansässig und auch ein bisschen Industrie. Das liegt daran, von Holyhead fährt eine Fähre nach Dublin hin und her. Also da ist relativ viel los. Und außerdem hat die Royal Air Force hier eine Basis. Da war übrigens auch Prinz William mit Kate 3 Jahre. Also Prinz William war in der Air Force und Kate hat da irgendwie mit gewohnt auf Anglesey. Und mittwochs, ich war eine Mittwoch da, da ist immer Trainingstag und da fliegen dann eben diese Kampfjets auch mal rum. Man ist erst so ein bisschen irritiert und dann weiß man, ah ja, okay, die haben heute Training.
Aber die meisten wollen ja wie du zum South Stack Leuchtturm. Mhm. Das ist schon ein ikonischer Ort. Also selbst wenn ihr jetzt denkt, ich kenne es nicht, schaut euch die Bilder an, vielleicht habt ihr die dann doch schon mal gesehen. Das ist dieser weiße Leuchtturm, der auf einem Felsen ins Meer ragt.
Ja, genau. Da muss man erstmal viele Treppen bewältigen, aber es lohnt sich total. Und ich würde auch das Besucherzentrum empfehlen da nebenan. Das gehört zu dem Naturschutzgebiet, wo auch eben dieser Leuchtturm liegt. Da gibt es dann eine Kleinigkeit zu essen, also auch nochmal so ein Süppchen oder so. Einen Souvenirshop, kleiner, aber auch sehr, sehr nett, mit ganz viel Papageientaucher-Merch.
Hast du auch echte Papageientaucher gesehen?
Nee, leider nicht. Ich war Ende Oktober da und dann ist es zu spät. Die sind so zwischen Mai und September in Wales und ansonsten immer auf dem offenen Meer. Aber es lohnt sich trotzdem, nach Anglesey zu fahren und sich diese Heidelandschaft anzuschauen. Und du kannst von sehr hohen Klippen runter in die Brandung gucken. Und auch wenn die Papageientaucher oder Puffins, wie sie ja heißen, nicht da sind, kannst du da wunderbar wandern und siehst vielleicht Seehunde oder auch Delfine, wenn du Glück hast. Und was du machen kannst, ist eine Führung. Das kann ich sehr empfehlen. Die macht unter anderem Hannah, mit der war ich da unterwegs. Das ist eine sehr nette Umweltwissenschaftlerin, die dir total viel und auch sehr enthusiastisch Dinge erzählt über diese Insel. Hannah war früher Sportlehrerin in Leeds, also auch okay, eine Großstadt in Mittelengland, nicht weit von hier. Und die hatte aber irgendwann die Nase voll von dieser Großstadt. Und hier auf Anglesey ist sie total glücklich. Sie meinte, das sei so wie Leben in Slow Motion. Und das tat ihr irgendwie gut. Und jetzt führt sie da Besucher herum und erzählt ihr wirklich mit einer sehr ansteckenden Begeisterung alles, was man über Papageientaucher wissen kann und all die anderen Seevögel, da gibt es noch viel mehr, und über Robben und über Delfine. Sie hat mir erzählt, die Papageientaucher, wenn die dann im Frühjahr vom offenen Meer zurückkommen, um zu brüten, dann könne man so richtig sehen, der Partner, der zuerst angekommen ist, wartet dann auf den anderen. Der sucht richtig nach dem. Die gehen ja so lebenslange Beziehungen ein.
Everlasting Love.
Ja.
Also bestimmt ist es das ganze Jahr über schön dort, auch ohne Papageientauch, aber also das würde man trotzdem gern mal sehen. Die Bilder, die sind schon wirklich einfach auch von dieser Kulisse richtig beeindruckend. So hohe Steilküste, also fast grünes Meer, kommt natürlich immer auf den Himmel an. Das ist ja auch so toll, wie sich die Farben da ändern. Und im Sommer ist dann das ganze Land dort gefühlt lila, weil die Heide blüht. Mhm. Und natürlich läuft dann immer noch mal ein Schaf.
Ja.
So als Akzent durch die Kulisse.
Immer. Es gibt eine Schafgarantie, würde ich sagen, wenn man nach Wales fährt. Und es gibt da auch einen Schäfer, der das ganze Jahr über neben dem Besucherzentrum wohnt. Und das fand ich sehr verlockend, die Vorstellung, man kann sich als freiwilliger Helfer bewerben und dort eine oder mehrere Wochen in einem Haus neben dem Besucherzentrum am Meer wohnen und so ein bisschen mithelfen. Das ist zwar unbezahlt und du musst selber dein Essen einkaufen, aber die Unterkunft ist umsonst. Und naja, du wohnst dann da halt. Das ist wirklich fantastisch.
Ja, aber was macht man da?
Naja, es gibt so verschiedene Jobs, je nach deinem Qualifikation oder Neigung. Du kannst Besucher begrüßen oder als Naturguide ein bisschen Leute rumführen, so ähnlich wie Hannah. Oder du hilfst im Café aus. Und da kann sich auch jeder bewerben. Ich habe gefragt, oh, können das auch die Deutschen machen? Und ja, kann man.
Okay, ich würde mich vielleicht als Schafschreiber, es gibt ja Stadtschreiber, Schafschreiber. Also, wenn ihr darauf Lust habt, wir verlinken euch diese Info in den Shownotes. Und wir blicken noch einen Moment jetzt auf dieses Wahnsinnsmeer. Und dann, du kennst mich, Silvia, hast du die Wahl, mir noch weitere Pubs zu zeigen oder mit mir zu dem berühmten Berg zu fahren, dem Mount Snowdon. Aber bevor wir darauf gehen, wollen wir euch noch die aktuelle Ausgabe von Merian vorstellen. Coverthema sind Schiffsreisen. Silvia hat sich für diese Ausgabe einen großen Traum erfüllt, indem sie auf den Galapagos-Inseln unterwegs war. Weitere Schiffsthemen mit einem luxuriösen Boutique-Liner auf dem Mekong. Mit großer Show durch das Mittelmeer und fast ohne Eis, dafür mit einem neuen Blick auf die Welt durch die Arktis.
Außerdem Angolas Hauptstadt Luanda, Afrikas Kreativhub Tanger, das zu jeder Jahreszeit traumschöne Kappadokien, eine Liebeserklärung an die Seychellen, ein Gourmet-Guide aus Belfast und eine große Strecke zu Berlin und Brandenburg mit kleinen, feinen Manufakturen und den schönsten Etappen des 66-Seen-Wanderwegs. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/.
Und jetzt in den Pub oder rauf auf den Mount Snowdon.
Snowdon.
Okay, sehr gut. Der liegt in einer Landschaft, die finde ich fast schon mystisch. Also graue, karge Berge, manchmal rot und lila und gelb leuchtend, weil auch hier dann viel Heide und Ginster wächst. Also da geht die innere Geschichtenmaschine direkt an. Da sieht man dann auch immer wieder kleine Wasserfälle und Seen. Außerdem gibt's hier einen riesigen Steinbruch. Bis in die 60er Jahre wurde da Schiefer abgebaut. Und der verleiht noch heute dieser Landschaft zusätzlich so eine düstere Aura. Der Mount Snowdon selbst ist verglichen jetzt mit Bergen in den Alpen nicht gerade ein Riese, also gut 1000 Meter hoch, aber er ist trotzdem sehr beeindruckend. Und immerhin hat dort einer der legendärsten Bergsteiger jemals, der Erstbesteiger des Mount Everest, Edmund Hillary, für seine große Expedition trainiert. Silvia, wie bist du darauf gekommen?
Mit der Bahn.
Also super.
Es hat so geregnet.
Okay, also du hast den Touristenzug genommen. Ich wäre schon gern mal hochgestiegen. Also während meines Studiums war ich ja mal in Aberystwyth und bin da vorbeigekommen. Also Aberystwyth liegt nicht weit davon an der Küste. Irgendwann muss ich das nochmal machen. Weißt du, wie lang so eine Bergtour zu Fuß dauern würde?
Es gibt da verschiedene Routen, auch verschieden schwere. Eine führt so eine ganze Weile neben der Bahnstrecke lang und die ist so breit wie ein Radweg. Und da ist man so um die 3 Stunden unterwegs auf dem Hinweg. Ich wäre auch gern raufgelaufen, aber es hat in dem ansonsten, das war wirklich eine perfekte sonnige Woche und ausgerechnet an diesem Tag hat es echt geschifft wie aus Eimern, so richtig waagerechter Regen gepaart mit ordentlich Wind. Deswegen habe ich die Bahn genommen und obwohl das wirklich dieser verregnete Wochentag Ende Oktober war, war diese Bahn proppenvoll. Also das heißt, wenn ihr dahin fahrt, unbedingt reservieren und ich habe übrigens was für dich rausgefunden.
Es gibt da oben ein Pub. Ja?
Ein Café. Alkohol ist, glaube ich, nicht so gut da oben. Aber nein, es gibt ein Bergwettrennen jedes Jahr im Juli. Und du bist doch sportlich. Und manche schaffen das tatsächlich in unter einer Stunde hoch und wieder runter.
Ah, es klingt super. Es ist in Hamburg so schwer, für sowas zu trainieren. Also, es klingt sehr verlockend, aber vielleicht wandere ich dann doch lieber.
Du bist nicht überzeugt, ich merke das schon.
Doch, aber also Berge hochzurennen ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Wenn es so verregnet war, hast du denn überhaupt was sehen können da oben?
Nee, also wirklich so gut wie gar nichts. Das war so eine ganz weiße Suppe. Man konnte so 10 Meter weit gucken und das war's dann. Ist halt einfach so. Man kann das wahnsinnig schwer vorhersagen. Es kann dir auch passieren, dass du unten Sonne hast und dann bist du oben und dann hast du da doch ein paar Wolken und du siehst eben nichts. Aber je näher man dann dem Tal wiederkommt, desto mehr sieht man dann aber auch wieder diese unfassbar schöne Berglandschaft mit diesen grünen Tälern und kleinen Bächen und dem einen oder anderen Farmhaus, was da so allein steht. Auch so aus diesen grauen Schiefersteinen, die da früher abgebaut wurden. Sehr, sehr hübsch. Und nicht weit von der Bahnstation unten liegt das Hotel, in dem, wie du sagtest, Sir Edmund Hillary gewohnt hat, immer mal wieder. Und auch sein Begleiter, mit dem er auf dem Mount Everest war, Tenzing Norgay.
Ich wusste gar nicht, dass der auch mal in Wales war.
Ja, ja.
Der Sherpa. Ich dachte immer, die haben sich nur da getroffen.
Nee, der ist mitgekommen tatsächlich. Mhm. Die waren beide mit den Besitzern des Hotels befreundet. Das heißt
Gwesty Penagurid.
Und auch wenn das von außen eher klein und sehr schlicht aussieht, da drin sind erstaunlich viele Zimmer. Und es gibt eine Sauna, das ich sehr verlockend fand. Ich habe mich lange mit Agnieszka unterhalten. Die kommt ursprünglich aus Polen, arbeitet aber schon seit vielen Jahren dort in dem Hotel. Und weil ich Ende Oktober eben die Einzige war, die da ihr Süppchen gelöffelt hat und sich ein bisschen aufgewärmt hat, hat sie mir da noch ein paar Geschichten erzählt von den Kindern und Enkeln von Hillary und auch von Norgay, die da immer noch zu Besuch hinkommen.
Ach, schau an. Mhm. Also die Geschichten hätte ich auch gern gehört. Ich liebe Berggeschichten. Und wir haben bei Miriam ja immer ein besonderes Auge auf besonders schöne Hotels. Da hast du auf deiner Reise noch einen ganz besonderen Ort entdeckt, der eigentlich ausschließlich aus Hotels besteht. So eine Art Hoteldorf, Port Marion. Mhm. Liegt ungefähr eine halbe Stunde südlich von Mount Snowdon und ist das komplette Gegenprogramm zu dieser rauen Berggegend. Also gibt es tatsächlich Palmen und, also das fand ich wirklich überraschend, das ist so fast schon mediterran. Eine Piazza mit einem in den Boden gefliesten Schachbrett, mit einem Wasserbecken und einer halbrunden Bühne im Zentrum. Also total verrückter Architekturmix. Es gibt Skulpturen, Säulen, Rotunden, Torbögen, windschiefe Schieferdächer und Zwiebeltürmchen und all das leuchtet in Pink, Gelb, Blau, Türkis. Also das Vorbild für dieses Hoteldorf war, ist jetzt nicht mehr so überraschend, Italien. Entworfen hat es ein Architekt namens Sir Bertram Clough Williams Ellis. Und weil es eben nicht nur ein einzelnes Hotel ist, sondern eine Ansammlung verschiedener Gebäude, die in einen Park hineingebaut ist, wirkt es, um so ehrlich zu sein, so ein bisschen wie ein kleines Hotel Disneyland. Wie fandst du es?
Mir ging das genauso. Das ist eben kein über Jahrhunderte gewachsenes italienisches Dorf und auch kein über Jahrhunderte gewachsenes walisisches Dorf, sondern die Vision eines italienischen Dorfes. Und der Architekt hat dafür eben alle möglichen Architekturstile und seine Fantasie gemixt und lustigerweise auch Teile von britischen Schlössern recycelt, also eigentlich sehr visionär, und hat dann Skulpturen und Säulen, einmal sogar eine ganze Decke aus Gips aus dem 17. Jahrhundert, dorthin gebracht und verbaut. Für Puristen ist das vielleicht eher nichts, aber wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt und auch die 20 Pfund Eintritt bezahlen mag, dann ist das schon ganz interessant. Es gibt wirklich ganz viele interessante Geschichten, die man sich auf so einer Führung auch erzählen lassen kann. Da haben nämlich echt interessante Persönlichkeiten gewohnt. Jerry Lee Lewis zum Beispiel hat da übernachtet. Der hat sein eigenes Klavier mitgebracht. Und weil das aber nicht durch sein Ferienhaus, also durch die Tür passte, haben sie die Tür erstmal ausgebaut. Die Beatles waren oft hier. Besonders George Harrison war
mein Lieblingsbeatle.
Ja?
Ja.
Okay. Der war ein großer Fan von Port Marion und hat da seinen 50. Geburtstag gefeiert. Das soll eine wilde Angelegenheit gewesen sein. Richard Gere und Sean Connery haben da zusammen im blauen Salon des Haupthotels ein privates Dinner gehabt. Da haben sie First Night, ein schrecklicher Film, in der Nähe gedreht. Also es ist eine Verfilmung der Artus-Sage. Und im Sommer 25 war gerade Uma Thurman da. Die hat da in der Nähe gedreht. Und die soll ganz begeistert von den alten Bäumen im Park drumherum gewesen sein.
Also ein Ort mit Geschichte und Geschichten.
Ja.
Ja, es klingt irgendwie, also anschauen würde ich es mir, glaube ich. Wohnen kann man da ja auch, ne?
Ja, genau.
Und jetzt sind wir ja leider schon wieder fast am Ende unserer Wales-Tour. Vielleicht müssen wir nochmal irgendwann Middle Wales machen.
Auf jeden Fall.
Und ja, wenn du jetzt entscheiden müsstest, wo hat es dir am besten gefallen auf deiner erneuten Wales-Tour?
Ich glaube in Snowdonia, das ist eben so die Region um den Mount Snowdon. Mhm. Und in dem letzten Ort, den wir jetzt noch kurz ansteuern.
Ah, noch einer, sehr schön.
Clangochlin. Clangochlin. Oder wie Rob sagen würde.
Clangochlin.
Oh, wieder so ein klangvoller Name. Und was ist jetzt so besonders an Clangochlin?
Also das liegt auch in einer sehr zauberhaften Landschaft. Die heißt Clibidian Range and Dee Valley. Das ist so ein bisschen Hobbit-ländlich, würde ich sagen. Also so hügelig grün mit so Flüsschen, ganz viel Wald. Und vielen Fasanen. Da muss man beim Autofahren ein bisschen aufpassen. Mhm. Und deswegen gibt es auch sehr viele Jäger hier. Als ich in meinem Hotel etwas außerhalb von Clangochlin eingecheckt habe, das heißt The Hand, da war da gerade eine Gruppe von Jägern vor mir am Check-in. Die hatten so riesige Gewehrtaschen reingeschleppt.
Ich weiß das gar nicht. Isst man die Fasane auch? Also hast du Fasan gegessen?
Ich glaube, man kann Fasan essen. Aha. Ich habe aber keinen probiert, der stand nicht auf der Karte. Ich hatte Forelle aus der Gegend und die war auch sehr gut. Roger Moore, der Schauspieler, soll hier mal gegessen haben im Restaurant von The Hand. Und Jonathan, der Besitzer des Hotels, sagt, ab und zu sind wohl auch Royal Family Mitglieder da. Er hat mir aber nicht verraten, welche.
Da sind sie wieder. Du warst offenbar auf den Spuren der Royals unterwegs, ohne es geplant zu haben. Mhm. Erst William und Kate auf Anglesey und jetzt dieses Hotel. Aber eigentlich wollten wir in die Stadt.
Ja.
Wie heißt sie? Clangochlin?
Clangochlin.
Clangochlin.
Genau. Die ist auch nicht weit. Da führt so ein sehr breiter, flacher Fluss mitten durch die Stadt, der River Dee. Der hat viele Stromschnellen und so Inselchen, auf denen Weiden wachsen. Und eine alte Steinbrücke führt so einmal da drüben. Und drumherum liegen so Bäckereien, wo du dann so ein Pie kaufen kannst auf die Hand, also diese gefüllten Pasteten. Es gibt Kanuverleihe und Lädchen wie Thai Nook. Der liegt so ein bisschen versteckt in so einer Seitenstraße vor dieser Brücke. Da habe ich diese Decke her. Die hat mir den ganzen Winter über jetzt sehr gute Laune bereitet mit ihrer Buntheit.
Ja, also gute Laune habe ich jetzt tatsächlich auch bekommen. Also nicht nur durch die Schafe und Ziegen, aber auch. Und ich habe auch echt wieder große Lust bekommen, nach langer Zeit wieder nach Wales zu fahren. Und wie man an deinem Beispiel merkt, ist das Wetter ja auch deutlich besser als sein Ruf.
Definitiv.
Die Sonne sagt immer Hallo. Und das lässt sich ja, wie wir gesehen haben, super mit diversen anderen Reisen kombinieren. Mit Manchester zum Beispiel.
Oder Liverpool.
Oder Liverpool, genau. Also Liverpool sollten wir unbedingt auch machen. Manchester haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Hört da gerne rein. Das ist eine ganz tolle Stadt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an podcast@merian.de. oder über den Account bei Instagram. Vielen Dank an Timo von der Weltschmiede in der Hamburger Schanze, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Unsere nächste Folge gibt es am 20. März. Dann geht es nach Südtirol. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.